Breitband-Topic.
Star Wars, Games of Thrones, die Tribute von Panem und viele Filme, Fernsehserien und Computerspiele bilden sich heutzutage riesige Fangemeinden, vor allem natürlich im Netz, wo sich die Hardcore-Fans miteinander austauschen.
Und das äußerst rege, muss man sagen. Die tragen alle möglichen Zusatzinformationen zusammen, diskutieren Handlungsabläufe und Charaktere, schreiben Geschichten fort oder organisieren Meinungsumfragen und so weiter und so fort.
Die wichtigste Plattform für Popkulturfans, das sind die Seiten von Wikia. Diese riesige, von Fans zusammengetragene Datenbank hat in dieser Woche ein neues Portal mit dem Namen Fandom vorgestellt, das, wie schon gesagt, so viel heißt wie Fantum.
Und damit soll nun das gesammelte Fanwissen zugänglicher werden und mehr Werbeeinnahmen erzielen. Wird die Fankultur hier ausverkauft? Matthias Finger hat sich die Geschehnisse angeschaut.
Stormtrooper marschieren durch Nürnberg. Roboter aus den Transformer-Filmen fallen in Viersen ein. Und tausende Cosplayer machen Köln unsicher. Erwachsene, die so aussehen wollen wie japanische Zeichentrickfiguren. Früher waren wir befremdet. Heute ist die Fankultur auch in Deutschland angekommen, im Herzen der Gesellschaft.
Es gibt eine massive Demokratisierung des Wissens. Jeder kann ein Experte für alles sein. Die wahren Experten sind aber nicht die Journalisten. Es sind diejenigen, die stundenlang Computergames spielen, sich einzelne Filmszenen immer wieder anschauen und mit anderen Fans zusammenarbeiten.
Erklärt Jimmy Wales, der Gründer der Wikipedia. Parallel zum streng gegliederten Online-Lexikon hat er 2006 das Portal wikia.com für Fans aufgesetzt. Mit dem verdient er Geld durch Werbung, geschaltet von Computerspieleherstellern und Filmstudios. Wikis, also Fanseiten, kann jeder anlegen und bearbeiten, zu jedem Thema, nicht nur zu Megaerfolgen wie Game of Thrones.
Wir müssen alle wählen. Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Wir wählen den wahren Gott oder den falschen.
345.000 Wikis gibt es. Auch über Atomkraftwerke, Elefanten und Kesselkuchen. Jeden Monat wird 190 Millionen Mal auf die Seite zugegriffen. Wikia-Chef Walker Jacob sagt in einem Interview mit der Zeitschrift Fast Company:
Wir haben 40 Millionen Artikel zu allen möglichen Themenfeldern. Damit ist unsere Datenbank dreimal so groß wie das ganze Archiv der New York Times.
Ein wertvoller Schatz, der jetzt gehoben wird. Lange war Wikia nur eine unappetitliche Bleiwüste. Überall wurde herumgeschrieben. Was fehlte, war ein schickes Portal, wo die Informationsstränge zusammenlaufen. Dazu noch ein paar journalistische Artikel und Entertainment-News. Fertig ist die Seite fandom.com.
Wir haben festgestellt, dass viele Medien über Stars und Mode berichten. Aber unsere Fans sind da anders. Für sie gibt es nichts Vergleichbares. Deshalb soll unsere Plattform eine ganz neue Art von Website sein.
Walker Jacobs möchte aus fandom.com die führende Entertainment-Seite machen, wo Hintergrundinfos über Figuren und Handlungsstränge hinterlegt sind, aus Filmen, Fernsehserien und Games. Wikia hat schon 40 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt. Der riesige Fanpool hilft bei der Entwicklung neuer Formate. Und selbst die Macher von Star Wars greifen bei Detailfragen gern auf die Schwarmintelligenz der Wikia-Fans zurück.
Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie, ich habe sie. Auch du besitzt diese Macht.
Die Superfans auf fandom.com sind mit Leidenschaft dabei und genießen ein hohes Vertrauen. Wenn Werbetreibende mit ihnen zusammenarbeiten, bekommen sie den Einfluss, den sie für ihre Marken wirklich brauchen.
Glaubt Jimmy Wales. Fans sind loyal und sie sind mit Gleichgesinnten vernetzt. Durch Befragungen kennt Wikia seine Nutzer sehr genau. Sie geben viel Geld für Musik aus. Sie gehen oft ins Kino und spielen überdurchschnittlich oft Computergames. Eine attraktive Zielgruppe. Doch wie viel Kommerz ist gut? Zerstören finanzielle Interessen vielleicht die Fankultur?
Fragen, die wir nach der Musik mit Christian Schiffer besprechen. Christian Schiffer ist Journalist und Herausgeber des Games-Kultur-Bookazin WASD. Allein dieser Name zeigt ja schon, dass er natürlich auch Fan ist. Die Fankultur beschäftigt uns heute. Der Anlass, das Fan-Netzwerk Wikia hat ein neues, mit eigener Redaktion bestücktes Portal bekommen, Fandom. Das soll unter anderem ein bisschen Übersicht schaffen und sie greifbar machen, die unendlich vielen Themen, die Fans im Netz beschäftigen.
Christian Schiffer würde wahrscheinlich einen hervorragenden Redakteur für dieses Portal abgeben. Der Journalist und Mitherausgeber des Gameskultur-Bookazin WASD, der kennt sich jedenfalls sehr, sehr gut aus, was die Fankultur im Netz angeht.
Ihn haben wir vor der Sendung gefragt, wie sich das Fantum, das es ja letztendlich gibt, seit so etwas wie Popkultur existiert, wie sich diese Fankultur verändert hat durch das Internet.
Also ich glaube, ein besonderes Kennzeichen, was ja immer viel diskutiert wird so in Bezug auf das Netz, ist ja so diese Nischisierung. Ja, also die Tatsache, dass man im Netz für alles seine Nische findet. Also sei es jetzt irgendwelche bestimmten Hobbys oder auch, haben wir ja gerade in der Gesellschaft, auch irgendwelche obskuren politischen Auffassungen oder irgendwelche sexuellen Praktiken oder sowas. Und das gilt dann eben vor allem auch für das Fantum. Also es ist tatsächlich so, dass jedes auch noch so abseitige Franchise im Internet eine größere Fangemeinde findet, unter der man sich dann austauschen kann. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich auch nerdiger geworden. Also wenn man sich mal umschaut, so auf YouTube oder auf Reddit, und man geht dann in den Bereich hinein der Fantheorien, also zu Star Wars oder zu Game of Thrones, wer sind zum Beispiel tatsächlich die Eltern von Jon Snow, dann wird es da tatsächlich sehr, sehr genau. Also da jeder Mensch, der da irgendwie mal im Hintergrund einer Serie durchs Bild geht, wird dann irgendwie genau angeschaut oder wer hat was gesagt und wer saß irgendwo mit am Tisch und so weiter. Und dafür gibt es auch einen Begriff, also das wird dann zusammengefasst unter Forensic Fandom. Also das heißt, dass dann wirklich gegraben wird nach sozusagen Beweisen oder Indizien, die eine bestimmte Theorie bestätigen könnten. Und hinzu kommt noch vielleicht, das hängt dann damit zusammen, dass das Internet eine Tendenz in der Popkultur, die es schon vorher gab, aber die sozusagen nochmal bestärkt und verbreitert, dann nämlich die Tendenz, dass man es mittlerweile nicht mehr mit einzelnen Filmen zu tun hat, sondern mit ganzen Franchises, also mit ganzen Universen. Und da passt es natürlich dann gut rein, dass dann die Community sich diese Universen dann zusammensetzt. Also dass sie alles sucht, was gibt es da für Computerspiele, was gibt es für Filme, was gibt es für Serien, und die dann sammelt in einzelnen Wikis. Am bekanntesten ist dann beispielsweise die Wookiepedia, das ist die Star Wars Wikipedia, und die umfasst, habe ich heute nochmal nachgeschaut, insgesamt 125.000 Artikel. Und wenn man das vergleicht, das ist zum Beispiel größer als die wirkliche Wikipedia in griechischer Sprache. Ja?
Das klingt sehr beeindruckend, auch sehr überbordend. Also diese Informationen oder diese Seiten gibt es ja für Filme, für Fernsehserien, für Comics, für Computerspiele. Wie stellt sich das denn da, dieser ganze Wust an Informationen und weiter gesponnenen Geschichten?
Also man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich das eine, das sind sozusagen die offiziellen Geschichten. Wenn ich zum Beispiel eine tolle Star Wars Geschichte schreiben möchte, dann muss ich mich an LucasArts früher wenden, mittlerweile an Disney. Und dort gibt es eine Continuity-Abteilung, die kontrolliert, ob das, was ich schreibe, tatsächlich Sinn macht im Star Wars Universum. Also da darf halt in meiner Geschichte nicht irgendwie Han Solo mit 16 sterben und der Todesstern muss so und so groß sein und so weiter und so fort. Und natürlich muss ich auch noch eine Menge Geld zahlen, wenn ich sozusagen diese Geschichte schreibe. Und das passiert aber natürlich sehr, sehr oft. Und deswegen ist das Star Wars Universum auch tatsächlich so groß geworden. Das Interessante war, dass Disney, als sie es übernommen haben, die erste Entscheidung war, dass sie das sogenannte Expanded Universe einfach weggestrichen haben. Das sind jetzt nur noch sogenannte Legenden und gehört nicht mehr zum Kanon. Also so ähnlich, wie es auch im Christentum oder in Religionen auch mal ganz gerne gemacht wird. Ja? Und das wird dann eben sozusagen, also aber dieser, das, was halt zum Kanon gehört oder eben bei Star Wars nicht mehr, das wird dann sozusagen gesammelt, das wird bei Wikipedia aufgeschrieben, um da einfach ein bisschen besser durchzublicken. Und das andere, was es dann aber gibt, ist dann das sogenannte Fanart oder Fanfiction, also wenn Leute sozusagen unkommerziell Geschichten oder Kunst auch, ja, also zum Beispiel beim Game of Thrones Wiki gibt es dann immer sehr, sehr viel Kunst, wo Leute dann eben ihre eigenen Jon Snow Zeichnungen mit einreichen und dann damit eben diese Artikel auch illustriert werden. Und das ist sozusagen der zweite große Strang, den dann sozusagen die Fankultur dann ausmacht.
Wie war, ist es denn das mit der Fanfiction? Wie ist es dazu gekommen? Wie ist die entstanden? Was gab es da für Ideen dahinter? Also, oder was für ein Bedürfnis von Fans, dass sie auf einmal ihre eigenen Geschichten da weiter spinnen wollten?
Die Motivation, die kann ganz unterschiedlich sein. Also zum einen ist es so, dass es darum gehen kann, etwas richtig zu stellen. Also eines der beeindruckendsten Fanfiction-Projekte ist zum Beispiel The Last Ringbearer, also der letzte Ringträger. Das hat ein russischer Dinosaurierforscher geschrieben, Kirill Eskov heißt der. Und der hat einfach Herr der Ringe aus Sicht von Mordor dargestellt. Ja, weil er sagt, die Geschichte wird ja immer geschrieben von den Siegern. Und er schreibt die sozusagen jetzt aus Sicht der Besiegten. Und da ist zum Beispiel Mordor ist dann so sowas wie die Hauptstadt der Kunst und der Wissenschaft. Und die Elfen sind halt irgendwelche so kryptofaschistischen, faschistoiden Esoteriker. Ja. Und da geht es einfach darum, was richtig zu stellen. Dann gibt es natürlich sozusagen, dann vielleicht ist es damit verwandt, etwas zu verbessern. Also beispielsweise, es gibt keine Frauenfiguren in Herr der Ringe. Das wurde mal ausgerechnet. Irgendwie gibt es da nur so 17% irgendwie der Bevölkerung von Mittelerde sind halt nur Frauen oder 23% sowas um den Dreh. Und dann macht man zum Beispiel Fanfiction, wo mehr Frauenfiguren vorkommen. Und das Dritte ist tatsächlich dann auch das Experimentieren. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Slash-Fanfiction. Das ist dann so, dass man zwei Charaktere eine Beziehung eingehen lässt. Und zum Beispiel bei Sherlock, also die BBC-Serie, da gibt es unglaublich viel von dieser Slash-Fanfiction. Also natürlich in dem Fall dann Sherlock Holmes slash Watson, also Sherlock Holmes hat eine homoerotische Beziehung mit Dr. Watson. Da gibt es dann unglaublich viele Slash Fanfiction-Geschichte, die sozusagen genau nur sozusagen diese Konstellation dann haben. Und dann gibt es natürlich dann auch solche Fälle, wo sich Leute auch tatsächlich überzeugen lassen. Also das bekannteste Beispiel ist da zum Beispiel George Lucas. Es gab immer Fanfiction zu Boba Fett, also dieser Kopfgeldjäger, der in Teil 6 ist es dann sozusagen, also Teil 3 der alten Teile, das ist so kompliziert. Der wird da irgendwie in der Wüste so verschlungen von so einem, ja, von so einem Monster, wie auch immer. Und ist eigentlich tot. Also George Lucas hat immer gesagt, Boba Fett ist tot, der hat das dort niemals wieder rausgeschafft. Und dann gab es aber total viel Fanfiction zu dem, wo er es überlebt hat. Und die Leute haben auch dann angefangen zu argumentieren, warum er das Überleben haben könnte. Also da sind dann die Grenzen wiederum fließend in die Fantheorien. Und dann hat irgendwann George Lucas total entnervt in so einem Videokommentar gesagt, okay, dann ist er halt nicht tot. Und seitdem lebt sozusagen Boba Fett tatsächlich auch im Kanon. Also da hat dann sozusagen die Fanfiction den tatsächlich Kanon des Originalmaterials dann beeinflusst.
Lass uns mal kurz über Geld sprechen. Wie rum ist da die Wechselwirkung? Kann so eine Serie oder auch so eine Filmserie nur kommerziell erfolgreich sein, wenn sie viele Fans hat, also wenn so ein richtiges Fantum entsteht? Oder ist es umgekehrt so, erst wenn ein Produkt erfolgreich ist, dann stellt sich auch dieses Fantum ein?
Also wenig überraschend ist es natürlich immer eine Wechselwirkung. Ich würde es aber so beantworten, dass ich schon eine Tendenz sehe, dass eigentlich erstmal die Sache erfolgreich sein muss, bevor sich dort nennenswert sowas wie ein Fantum aufbauen kann. Es gibt da natürlich immer Ausnahmen, Firefly beispielsweise. Ja, also eine fantastische Serie, Science-Fiction-Serie, die aber abgesetzt worden ist, weil sie nicht erfolgreich war. Aber dann gab es dann doch so viele Fans und das hat sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda weiterentwickelt, sodass dort tatsächlich ein Fandom dann entstanden ist und es dann dazu geführt hat, dass es dann doch wieder einen Film dazu gab und so weiter. Wichtiger wird es dann, so eine gewisse Langlebigkeit zu erzeugen. Und diese Langlebigkeit erzeugt man natürlich dadurch, dass man so eine gewisse Stickiness hat. Also dass man tatsächlich die Fans daran bindet, dass die dann neuen Content nachschieben, vielleicht sogar neue Figuren und dass dann sozusagen dieses ganze Universum, dieses ganze Franchise auch dann im Gespräch bleibt, wenn es dazu jetzt mal keine Serie, kein Buch oder keinen Film gibt.
Du hast das ja jetzt sehr deutlich in vielen Antworten beschrieben. Das Ganze ist extrem fragmentiert, sehr nischenhaft. Es gibt ein großes Nebeneinander zwischen kommerziell und unkommerziellen Öffentlichkeiten. Ist Fandom da so eine Art Prototyp für die Darstellung von Popkultur insgesamt im Netz?
Also auf jeden Fall ist es so, dass dieses ganze Thema Popkultur sehr, sehr stark entdeckt worden ist in den letzten Jahren. Also dass Berichterstattung über Popkultur einen unglaublichen Bass erzeugen kann. Also man hat ja immer so ein bisschen, hatte man ja immer die Angst, dass das Lagerfeuer verschwinden würde durch das Internet. Aber dann gibt es eben doch sowas wie Game of Thrones und dann gibt es halt doch irgendwie die Dinge, über die jeder redet, also diesen Watercooler-Moment, so wird das in den USA genannt, wenn man halt unter dem Wasserspender irgendwie ist und dann nochmal darüber redet, was man am Tag vorher irgendwie gesehen hat. Und das haben natürlich sehr, sehr viele auch Medienhäuser entdeckt, dass da eben Leute sind, die sich unglaublich dafür interessieren. Und beispielsweise BuzzFeed waren so die mit, die davon auch am meisten profitiert haben. Also diese Geschichten wie irgendwie 10 Dinge, die die Starks falsch gemacht haben in Game of Thrones. Ja, ist so eine ganz typische Geschichte, die natürlich sich dann auch wunderbar eignet, auch für die sozialen Medien, weil Popkultur natürlich immer auch Gesprächsstoff in sich birgt und Diskussionsstoff. Deswegen lieben wir das ja auch so sehr. Und da glaube ich tatsächlich, dass Fandom da sozusagen auch nochmal jetzt einfach einsteigen möchte in diese Geschichte, was andere eben dann vorgemacht haben. Und sie haben eben den Vorteil, dass sie eben schon aufsetzen können auf eine unglaublich aktive Community und einfach auch auf unglaublich viele Fakten, die diese Community bisher gesammelt hat. Und soweit ich das auch jetzt gesehen habe bei Fandom, sind auch zum Beispiel die Leute, die dort mitmachen, sind auch Leute, die bekannt sind in der Community und dann natürlich auch eine gewisse Street-Credibility haben.
Sagt Christian Schiffer über die Redakteure von Fandom, einem neuen Portal, das auf dem unglaublichen Wissen aufbaut, das Popkulturfans in den Wikia-Foren zusammengetragen haben. Das Interview, wie auch alle anderen Beiträge dieser Sendung, finden Sie natürlich wie immer auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.